Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Mit der Verurteilung des ÖVP-Politikers August Wöginger wegen Amtsmissbrauchs ist die uralte Kulturtechnik des Postenschachers wieder mal auf der journalistischen Tagesordnung gelandet. Mein Name ist Franziska Schwarz. Sie hören den Profil Politik Podcast zur Frage der Nation. Profil hat der parteipolitisch gesteuerten Besetzung öffentlicher Dienststellen die Titelgeschichte des aktuellen Magazins gewidmet. Um über diese Recherche zu sprechen, haben heute Profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer und Profil-Digitalchef Jakob Winter im Podcast-Studio Platz genommen. Hallo Anna.
Hallo.
Hallo Jakob.
Hi.
Zunächst einmal ganz allgemein, schlägt bei öffentlichen Jobs das Kennen das Können?
Na, so könnte man das in gewissem Maße sehen. Das war schon immer so in Österreich, dass man bei manchen Jobs ein Parteibuch brauchte. Das waren auch kleine Jobs, wenn man Lehrer werden wollte oder Direktor eigentlich oder eine Primariatsstelle, war das nicht falsch. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Man konzentriert sich eher auf die Spitzenjobs. Zumindest ist es das, was uns in unseren Recherchen aufgefallen ist. Und da haben wir doch einiges Abenteuerliches entdeckt. Und man kann schon sagen, das ist alles sehr schamlos. Und manchmal könnte man den Verdacht hegen, dass es doch mehr ums Kennen als ums Können geht.
Na dann, einer der wichtigsten Posten, die demnächst vergeben werden, ist der des ORF-Generaldirektors oder der Generaldirektorin. Bestellt wird dieser Job vom ORF-Stiftungsrat. Nur der wird direkt von der Politik besetzt. Anna, was weiß man denn schon zur Bestellung, die am 11. Juni über die Bühne gehen wird?
Ja, ist wunderbar, dass du noch so schön genderst. Du kannst es dir sparen, weil alle Kandidaten, die in der Ziehung sind, sind selbstverständlich Männer. Dieses Mal hat man nicht einmal alibimäßig bisher eine Frau motiviert oder man weiß es zumindest nicht. Vielleicht hüpft noch eine Überraschungskandidatin aus der Box. Glaube ich aber nicht, weil die Würfel sind soweit gefallen. Man kann sagen, so politisch wie jetzt war eine ORF-Wahl wohl selten oder politisch kann man nicht sagen, aber früher da gab es Fraktionskämpfe und schon sehr viele gute Kandidaten. Und dieses Mal ist es relativ einfach. Der Bundeskanzler hat sich ausgesucht, wen er den gerne haben möchte. Wir gehen davon aus, dass sich der Mann bewirbt. Der heißt Clemens Pick und ist Geschäftsführer der APA, also der Austria Press Agency. Tatsächlich kann ich nichts gegen ihn sagen, ist ein guter Mann, aber die Art und Weise, wie das alles zustande kommt, ist schon wieder interessant, weil dass er der beste Mann ist, auf das könnte man auch kommen, nachdem sich Leute beworben haben, nachdem er ein ordentliches Hearing gehabt hat und das sieht. Und ja, was ich sonst höre, ist, dass anderen schon ausgerichtet wird, dass sie sich eh gar nicht bewerben brauchen. Teilweise kommt das vom Stiftungsratschef, der heißt Heinz Lederer, der rennt da rum und erzählt es auch jedem. Weil der hat halt auch seine Personalwünsche, seine roten und ja, der sozusagen schwarze Spitzenkandidat muss dann auch dem zustimmen. Das ist ein bisschen der Deal zwischen ÖVP und SPÖ, den es hier gibt.
Das ist eigentlich absurd, weil an sich ist ja formal da muss ich jetzt Anführungszeichen machen, unabhängige Stiftungsrat dafür zuständig. Aber wie unabhängig der ist, hat die anderen gerade ausgeführt. Faktisch haben sich die Regierungsparteien darauf geeinigt, wer das Vorschlagsrecht hat für den Generaldirektor. Das liegt bei der Kanzlerpartei der ÖVP und die SPÖ kriegt halt im Gegenzug auch ein bisschen was. Und weil du gesagt hast, es gibt keine Frau, an sich gäbe es ja schon eine Frau im Rennen, nämlich die, die es gerade interimistisch führt. Aber indem der ÖVP-Mediensprecher öffentlich gesagt hat, er wünscht sich wen von außen, war gleich mal von vornherein klar, die wird es wohl nicht werden. Und das ist natürlich schon vielsagend, wenn man quasi anhand von Statements von Parteimediensprechern quasi drauf schließen kann, wer es wird und wer es nicht wird. So läuft das in Österreich noch immer.
Aber es ist ja noch viel ärger, weil die können nicht einmal ihr politisches Handwerk. Wenn immer der Herr Machetti oder auch andere gefragt wurden, na, wen wünscht sich jemanden von außen? Und dann sagt er quasi, na, ich würde mich freuen, wenn sich der Clemens Pick bewirbt. Ja, aber man sollte eigentlich sagen, und dass es möglichst viele gute Bewerberinnen und Bewerber gibt, auch wenn man das nicht so meint. Noch ein Satz zur SPÖ, das ist auch ganz spannend. Auch hier sind nicht unbedingt Frauen im Rennen. Eine, die man eher so ein bisschen alibimäßig nennt, Da wird ein Martin Biedermann genannt, der kaufmännischer Direktor werden soll. Der war jetzt relativ hoch in der Hierarchie, aber auch jemand, um den es intern große Debatten gibt. Der Herr Langbaul soll Radiodirektor werden, ja, oder Chefredakteur. Da gibt's, also es gibt schon einige sehr, sehr, sehr konkrete Ideen. Prinzipiell kann man sagen, dass alles das, was Programm ist und wo es wirklich um Inhalte geht, die SPÖ sich offenbar vorgenommen hat, zu versuchen, das unter ihre Kontrolle zu bringen. Und der ÖVP dürfte alles wurscht sein, solange sie den Chef stellen können.
Ein bisschen bitter ist das vor allem auch deshalb, weil diese Koalition jetzt noch die Chance gehabt hätte. Man muss das jetzt leider echt schon so im Konjunktiv formulieren, gehabt hätte, den ORF auf unabhängigere Beine zu stellen, um ihn bei einem allfälligen Machtwechsel, wenn dann Rechtspopulisten zum Beispiel an die Macht kommen, auch so aufzustellen, dass er ein bisschen resilienter ist. Wenn man es jetzt selber so macht, wird man sich später schwer tun zu kritisieren, dass die Freiheitlichen sich auch einen Generaldirektor aussuchen.
Und was man halt schon sieht, jetzt wo die beiden Großparteien, wobei groß kann man sie ja kaum noch nennen, in den Umfragen so schlecht sind, die klammern sich an jedes Futzelchen Macht, das sie noch haben und sehen aber nicht, dass sie sich dabei wirklich selbst ramponieren. Ja, die FPÖ geht seit Jahren gegen den ORF vor und wenn man denen dann auch noch ständig Futter liefert, macht das genau gar nichts besser.
Mhm. In der aktuellen Titelgeschichte geht es ja nicht nur um den ORF, sondern das größere österreichische Phänomen. Jakob, du hast dir das Innenministerium angesehen und zwar in keinem anderen Ressort gibt es mehr dokumentierte Fälle. Was ist und war da los?
Grundsätzlich ist das Innenministerium eins der personalintensivsten Ressorts. Die haben über 30.000 Beamtinnen und Beamte. Das ist schon eine irre Zahl. Und wenn man es jetzt zum Beispiel mit dem nächsten großen personalintensiven Ressort, dem Bildungsressort, vergleicht, ist es nun mal so, dass zum Beispiel ein einfacher Polizist in seiner Karriere viel mehr Sprünge macht. Der wird dann einmal zum Beispiel auf dem kleinen Posten mit einem Sonderreferat bedacht, dann wird er vielleicht stellvertretender Postenkommandant und so weiter. Also da gibt es ganz viele Karrieresprünge, für die es immer dann natürlich auch Ausschreibungen und Bewerbungen gibt. So, und das gibt es jetzt bei einer klassischen Lehrkraftkarriere so nicht. Entweder du bist Lehrkraft, im besten Fall wirst du noch Administrator und
Klassenvorstand,
dann
der beste Job.
Und Direktorin oder Direktor. So, also das sind weniger Sprünge in einer klassischen Karriere, in einer klassischen Biografie. Also kurz gesagt, im Innenministerium gibt es einfach irre viele Besetzungen. Das soll jetzt aber nicht als Rechtfertigung dienen, weil Fakt ist, es gibt in Österreich eine Bundesgleichbehandlungskommission, da können sich Leute hinwenden, die übergangen worden sind oder zumindest das Gefühl haben. Und wirklich, es gibt kein anderes Ressort, wo so viele Fälle dann dezidiert festgestellt wurden. Dieser Kandidat wurde nur geschnitten, weil er beispielsweise bei der SPÖ, bei der FPÖ oder noch schlimmer ein sogenannter Nuller ist, also quasi keine Parteifarbe hat. Das ist überhaupt verdächtig sozusagen in Österreich.
Ist das circa so, wie Christen und Muslime sich zwar nicht ausstehen können, aber das Schlimmste für sie Atheisten sind?
So circa, glaube ich, ist es im Innenministerium. Weil wenn man sich diese Entscheidungen der Bundesgleichbehandlungskommission, diese Gutachten durchliest und wie gesagt, es gibt Dutzende Fälle, wo so weltanschauliche Diskriminierung festgestellt wurde, ganz konkret und wenn man sich die durchliest, also da wird man verdächtigt in der einen Fraktion, in der anderen Fraktion zu sein. Man weiß auch fast von jedem, wo er dazugehört, weil die Leute Teil der Gewerkschaftsfraktionen, also entweder bei der FCG, der Fraktion Christlicher Gewerkschaft, ÖVP oder Sozialdemokratische Gewerkschaft, der FSG, drinnen sitzt, dann gibt es noch die AUF, also die Alternativen und die, also die Freiheitlichen. Ja, so, und so wird man in ein Kästchen gesteckt und macht halt dann Karriere, wenn die politische Konjunktur zum eigenen Parteibuch passt. Aber es gibt im Innenministerium, das ist wirklich völlig absurd, dann auch so Fahnenflüchtige, die wechseln die Farbe, je nachdem, wer halt dann gerade Minister ist und laufen über. Also da gibt es die wildesten Dinge und man kann dann auch schon, also wie gesagt, ich zitiere da jetzt aus einer Entscheidung vom Innenministerium, da ist es eben so gewesen von einer Postenbesetzung, dass sind beide bei der FCG gewesen und der eine hat sich diskriminiert gefühlt vom Innenminister Kickl und dann fragt sozusagen der Senatsvorsitzende, warum, wo ist da die Diskriminierung, wenn sie beide bei der ÖVP-nahen Gewerkschaft sind und dann sagt er, ja, der war zwar immer bei der FCG, galt aber insgeheim als Blauer sozusagen im Innenministerium in der Logik. Ja. Also völlig skurril, wie es da ablaufen muss und wie es da offenbar in der Praxis abläuft. So, das ist
Aber findest du es so skurril? Ich finde, das ist ja so ein klassischer, guter österreichischer Opportunismus oder die Situationselastik, für die wir auch bekannt sind.
Bis zu einem gewissen Grad ist es das, aber es ist sozusagen die Durchdringung mit Parteipolitik, gibt es sonst so in der Form nirgends mehr. Anna, ich stimme da ja total zu. Bei dem Eingangsstatement hast du gesagt, es geht eigentlich den Parteien in der Regel nur mehr um die Top-Jobs in dieser Republik. Und es gibt eben ein Ressort, wo das nicht gilt, weil da geht es sogar bis runter zum Postenkommandanten Hartberg, wo dann entscheidend ist, welches Parteibuch man hat. Und das ist ehrlicherweise schon ein bisschen absurd.
Da ist die Welt noch in Ordnung.
Da ist aus Sicht der Großpartei die Welt noch sehr in Ordnung.
Gott sei Dank.
In Hartberg. Wir reden ja beim Profil nicht über gefühlte Wahrheiten, sondern auch beim Postenschacher, es gibt in Österreich Menschen, die sich wissenschaftlich mit dem Phänomen beschäftigen und faktische Evidenz liefern. Einer davon ist der Politikwissenschaftler Laurenz Enser-Jedenastik. Und er spricht in einer Studie davon, dass es in Österreich in der Verwaltung eine Spirale der Politisierung gibt. Wie sieht das denn auf der Ebene der Sektionschefs aus? Das sind die leitenden Beamten in Ministerien. Wie kommt man dahin? Wie werde ich das?
Das ist extrem interessant, was der Politikwissenschaftler Enser-Jedenastik, den du angesprochen hast, da in einer Studie, die heuer erst veröffentlicht wurde, herausgefunden hat. Also ganz, ganz aktuelle Zahlen. Und eigentlich sind die Zahlen so empörend, dass sie Titelseiten füllen sollten. Sie füllen auch eine, nämlich die vom Profil, aber sonst habe ich es noch nicht so wahrgenommen. Was hat er herausgefunden? Er hat sich die Karrieren von den Sektionschefs und Chefinnen angeschaut seit 1970, bitteschön. Also der hat richtig viel Arbeit reingesteckt und ist draufgekommen, es ist heute sogar parteipolitischer als früher, denn 1970 waren nur 10% aller Sektionschefinnen und Chefs vorher in einem politischen Kabinett gewesen. Was ist ein politisches Kabinett? Also die engsten Stabsmitarbeiter von einem Minister, also zum Beispiel Innenminister Gerhard Kahner, die 20 Leute, die dafür indirekt arbeiten. Das ist auch sehr okay, dass es diesen Stab gibt, aber es ist eben seit einiger Zeit wahrnehmbar, dass diese Kabinettsmitarbeiter nach der Amtszeit des Ministers oder noch während der Amtszeit des Ministers super Karriere im Ressort machen. Das heißt, da infiltrieren Leute, die natürlich aufgrund ihrer politischen Nähe ausgesucht wurden, was in einem Kabinett dazu gesagt auch okay ist und nachvollziehbar ist, dass man hier auf loyale Leute setzt, die infiltrieren dann die Verwaltung und bleiben somit steuerbare Beamtinnen und Beamten für den Ressortchef auch teilweise nach seiner Amtszeit noch. Und das hat massiv zugenommen. 1970, ich habe es gesagt, waren es erst 10% aus einem Kabinett und heute reden wir von 40% aller Sektionschefinnen und Chefs über alle Ressorts hinweg, die vor einem Kabinett gedient haben. Und das ist das, was eh die Anna auch eingangs schon erwähnt hat. Die Parteien fokussieren auf die Top-Jobs in der Republik, um von dort aus zu steuern. Weil man unterscheidet bei dieser berühmten Ämterpatronage, was der politikwissenschaftliche Begriff für Postenschacher ist, zwischen Versorgungspatronage einerseits. Da geht es nur darum, dass die kleinen Parteimitglieder sagen, oh, meine Mitgliedschaft zahlt sich aus, weil ich kriege Job, Wohnung etc. Das hat sich ziemlich aufgehört. Und es gibt das Zweite, und das ist die Steuerungspatronage. Und das nimmt massiv zu sogar.
Und da muss man auch dazu sagen, das ist sozusagen nicht nur unfair anderen Bewerbern gegenüber, sondern hat mittlerweile auch massive Nachteile. Österreich zum Beispiel müsste einige große Reformen stemmen und man sieht an der Herangehensweise der Politik, dass die einfach die Spitzenbeamten nicht mehr haben, die das überhaupt entwickeln und ziehen könnten. Also es fehlen wirklich in manchen Ministerien mittlerweile massiv die Fachexperten, weil das über die letzten Jahre ebenso betrieben wurde. Wobei auch dazu zu sagen, natürlich ist jemand, der in einem Kabinett mitarbeitet, nicht von vornherein ein Depp, der nachher nie wieder einen Job haben darf. Aber ob man da von vornherein so hochgereiht werden muss und dann auch plötzlich immer der Beste ist, ist halt fraglich.
Das ist hochproblematisch, weil wir haben in der Vergangenheit schon Fälle gesehen, wo dann hohe Beamtinnen und Beamte dafür eingesetzt wurden, Schmutzwäsche über andere Parteien zu suchen, zum Beispiel in der Finanzverwaltung. Ja. Mhm. Und da wird es dann natürlich sehr problematisch, weil das ist natürlich hochgradiger Machtmissbrauch, der da begangen wird, aber sowas können nur Leute begehen, denen die Partei im Zweifel näher ist als die Republik. Und eigentlich sollte es in einem Beamtenjob genau andersrum sein.
Also ein Hoch auf den trockenen Beamten.
Eigentlich ja. Ärmelschoner for the win.
Und für die Geschichte habt ihr euch ja nicht nur das Innenministerium angesehen, das wir jetzt schon genannt haben, sondern auch andere Ministerien.
Die SPÖ-geführten zum Beispiel.
Genau. Und Anna, du hast dir das angesehen. Wie sieht es da aus?
Ja, also prinzipiell ist das so, dass wir bei Profil äußerst ausgewogen und objektiv sind. Und ja, wir haben festgestellt, anders als das alle Parteien immer behaupten, ist das nicht nur ein ÖVP-Phänomen. Sie machen es alle, manche länger ausführlicher, manche waren noch nicht so viel an der Macht, ging es eher weniger. Aber wir haben auch aktuelle Fälle gefunden, zum Beispiel im Gesundheits- und Sozialministerium. Da ist jetzt auch die Stellvertreterin, also Kabinettsstellvertreterin, hat eine Sektion bekommen und dann hat man auch gleich noch eine Sektion geschaffen, die dann auch an jemanden vergeben wurde, der als Parteinah gilt. Aber auch die Grünen haben das gemacht im Ressort von der Leonore Gewessler. Die FPÖ hat es versucht, damals, als sie in der Regierung war.
Hat es auch gemacht. Ja. Im Sport zum Beispiel.
Auch im Innenministerium. Ist zum Beispiel heute noch so, dass im ehemaligen BVD, dass Herbert Kickl ja der Meinung war, man musste eine Razzia durchführen. Da hat er natürlich auf der Stelle alle seine Leute hereingehockt, die dort nach wie vor auch drinnen sitzen.
Mhm. Ihr habt jetzt auch die Grünen schon erwähnt. Aktuell hat ja Österreich die erste Dreierkoalition und ändert sich dadurch was? Also dadurch, dass das Land nicht nur in Zeichen der Großen Koalition steht, in puncto Postenschacher?
Du hast vorhin den Enza Jedinastik zitiert, der von dieser Spirale der Politisierung gesprochen hat. Und das ist, glaube ich, sehr interessant, weil es psychologisch nachvollziehbar ist. Du kommst als neue Ministerin in ein Ressort und sitzt plötzlich gegenüber lauter Sektionschefs, die dein Vorgänger ausgewählt hat und die parteihörig sind. Kannst also nichts durchsetzen. Und da ist natürlich die Verlockung groß, die einfach zu tauschen gegen nicht minder parteipolitisch zuordnbare, aber halt die eigenen. Und das meint er damit. So dreht sich der Kreisel immer weiter, weil die auf der politischen Ebene das Gefühl haben, ja, gegen die gegnerischen Beamten kann ich nichts umsetzen. Aber das ist eigentlich nicht das Wesen der österreichischen Verwaltung. Das war immer eine parteineutrale Verwaltung.
Ja. Und ich ziehe jetzt eine Frage vor, aber danach kommt noch eine. Und zwar, wir kritisieren jetzt dieses System des Postenschachers in der Coverstory. Es ist bekannt, das Problem, ihr habt jetzt beide drüber auch gesprochen. Gibt es irgendwelche Ansätze oder Bestrebungen von irgendwem, das zu verändern? Beziehungsweise, dass das Können wieder in den Vordergrund der Besetzungen in der öffentlichen Verwaltung kommt?
Na, offiziell gibt es das natürlich dauernd und das hat natürlich auch nie jemand was anderes gewollt. Also was ich wirklich sagen muss, und das war ja auch der Anlass für uns für diese Geschichte, sowas wie mit dem August Wöginger hat es noch nie gegeben. Das empfinden ja auch viele im Parteiapparat, das ist nicht unfair, weil das ist halt so und das war schon immer so und wieso wird der jetzt für was, was alle anderen machen? So. Trotzdem könnte es eine Art Warnung sein oder man könnte sich denken, ups, vielleicht sind wir mittlerweile in Zeiten, wo das einfach nicht mehr drinnen ist, weil das anders gesehen wird, politische Kultur ändert sich auch. Um eine positive Besetzung zu nennen, wäre vielleicht zuletzt die OMV, einer der wichtigsten Unternehmen Österreichs. Da wurde einfach gesucht und wirklich eine sehr kompetente Frau gefunden, die mit der Parteipolitik gar nichts am Hut hat. Also muss man sagen, es geht ja wohl schon, wenn man möchte. Und ja, aber man möchte halt nicht, das ist der Punkt.
Vielleicht auch eins dazu gesagt, das ist auch wichtig, nicht alle Kandidatinnen und Kandidaten, die einen parteipolitischen Background haben, sind zwingendermaßen ungeeignet. Da gibt es mitunter auch Top-Leute. Im Innenministerium, das ich vorher angesprochen habe, ist es ja auch laufend so, dass sozusagen dass sich da nur Leute mit Parteifarbe bewerben. Ja, also das heißt, da bewirbt sich einerseits ein Roter, dann ein Blauer und dann ein Schwarzer und von den dreien ist halt einer besser geeignet und einer weniger geeignet. Also kurz gesagt, es gibt in den Parteien und ihren Vorfeldern schon auch fähige Leute. Es ist halt eben das Thema, dass zu oft dann das ausschlaggebendste Kriterium der Stallgeruch ist und das sollte ein bisschen gedreht werden. Aber was man schon dazu sagen muss, es sollte Parteinähe dann auch kein Nachteil sein. Ja, wie gesagt, man kann auch Fachexpertin, Fachexperte sein und einen Stallgeruch haben.
Das sehe ich auch so. Und dass sich Menschen an sich politisch engagieren in einer Demokratie ist ja auch etwas, was wünschenswert ist. Also auch das möchte ich hier gerne erwähnen und ganz klar sagen, man darf halt als Beamter dann nicht parteipolitisch agieren in seinen Entscheidungen und das ist halt wirklich der springende Punkt und gerade bei Spitzenposten sollte es einfach wirklich nur darum gehen, dass das Land dort die besten Leute hat und nicht die beliebtesten.
Mhm. Jetzt noch die Abschlussfrage und zwar gibt es in der Coverstory auch den schönen Teil mit den unter visuellen Anführungszeichen gehaltenen Lifehacks, die nicht ganz ernst gemeint sind, wie man zu einem Posten kommt. Anna und Jakob, die Frage jetzt an euch beide, was sind denn da so eure Lieblingstipps?
Na, wir haben es versucht, auf den Punkt zu bringen. Auch Leute, die vielleicht noch nicht so lange in Österreich leben, sollen ja die Möglichkeit haben, sich gut zu integrieren und hier erfolgreich zu sein, weil Leistung muss sich lohnen, das wissen wir. Und das bedeutet schon auch, dass man die Spielregeln kennt. Und Trick Nummer 1 wäre, schneidere die Ausschreibung auf den Leib. Also man macht eine Ausschreibung, die einfach auf den Kandidaten passt, den man gern am allerliebsten hätte, der dann zufälligerweise alles das erfüllt, was man so braucht.
Eins meiner Favorites ist die Organisationsreform durchführen. Das heißt, man baut einfach den Verwaltungsapparat großzügig um, ändert Jobbeschreibungen. Dadurch muss man sie alle neu ausschreiben und so kann man sich quasi Leuten entledigen und ganz viele neue Posten besetzen. Das ist sozusagen schon eher die fortgeschrittene Klasse für Postenschacher. Und wie gesagt, das sind alles Beispiele aus der Praxis, die alle so passiert sind, die wir nicht zum Zuhause nachmachen empfehlen, sondern zum Sensibilisieren der Leute.
Besonders gut gefällt mir auch, drohe anderen Bewerbern mit Nachteilen. Findet gerade, muss man sagen, rund um den ORF massiv statt. Da wird von aufgeblasenen Personen, die glauben, sie sind der Königsmacher, Kandidaten gesagt, naja, was denn, brauchst du später Anwandjob in Österreich, die Branche ist klar, spricht sie rum, führt dich nicht deppert auf, lass es bleiben.
Toll ist natürlich auch immer das Wegloben. Ist ein Job besetzt, man hätte eigentlich wen Fähigen, den man da gern hinsetzen oder auch wen Unfähigen, aber Willfährigen, steuerbar wird es der Thomas Schmidt in seinen Chats nennen. Steuerbar ist ja sozusagen so ein wichtiges Kriterium.
Aber nur bei den Frauen ist mir auch wichtig zu sagen, dem Thomas Schmidt war es bei den Frauen ganz besonders wichtig, dass die steuerbar sind. Weil bei den Männern funktioniert es schon, aber bei den Frauen war es manchmal offenbar schwierig. Entschuldigung, irony off.
Genau, ich glaube, es gilt eben für alle und wenn ein Posten besetzt ist und da schon wer fähiger sitzt, na, was tun? Man kann ja für den einen neuen Marshall-Job schaffen, ja, weniger zu tun, mehr Geld zum Beispiel, ihn hochloben, ihn wegloben. In Parteien ganz beliebt ist, dass man Leute, die man loswerden will, nach Brüssel abschiebt. Und dann
hast du einen Opa, schick ihn nach Europa.
So hat das früher geheißen. Genau, und sowas passiert natürlich auch in den Ministerien mit staatsnahen und teilstaatlichen Unternehmen. Genau.
Wir haben Klassiker. Aber 12 Tricks. Ich möchte sie nicht verschweigen.
So. Alle werden wir jetzt nicht, aber vielleicht noch ein persönliches Best-of von dir.
Ich muss kurz schauen. Ja, das ist auch gut. Mache das Interim zur Dauerlösung. Das ist immer super. Da hat man zum Beispiel einen Kandidaten, da regt sich schon ein wenig Widerstand. Aber das Aussitzen ist eine wirklich gute Methode. Dann gibt man dem einmal den Job, sagt, das macht er eh nur jetzt einmal zwischenzeitlich oder die. Und dann schauen wir mal, und wie es halt ist, hat man mal was etabliert, ist es meistens in die Chancen, dass man es einfach so lassen kann, auch ganz gut. Es gibt ja auch immer 1000 Gründe, warum man jetzt doch keine Ausschreibung machen kann oder das doch nicht machen kann. Ist alles teuer, mühsam, wir haben einen Spardruck, Personaldruck. Also
diese Interimslösungen sind im öffentlichen Dienst halt auch absoluter Karriere-Turbo, weil Interim muss ich nicht ausschreiben. Und der Interimsleiter erwirbt sich dann ja die Kompetenz, die er für die später folgende Ausschreibung braucht und hat dann den Mega-Wettbewerb, wenn er das ein Jahr interimistisch geführt hat, hat er den Mega-Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen Bewerberinnen und Bewerbern, weil man sagen kann, der kann es ja schon, der hat es ja schon bewiesen und ist sozusagen entsprechend, wenn man dann nur die Lebensläufe nebeneinander legt, im Vorteil.
Aber auch nur, wenn es gerade passt.
Wenn es gerade passt, genau.
Dann vielen Dank, Anna. Vielen Dank, Jakob. Das war zur Frage der Nation, der Profilpolitik-Podcast. Sie finden uns auf allen Podcast-Plattformen. Falls Sie sich nicht nur für Postenschacher, sondern auch Narzissmus interessieren, dann empfehle ich Ihnen die aktuelle Folge des Profil-Wissenschafts-Podcasts No Bullshit, auch zu finden auf allen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Franziska Schwarz und wir hören uns wieder kommende Woche.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.